Nun sah ich einen großen weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus, und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu.
Ja, schönen guten Morgen. Ich bete mal zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Morgen. Danke, dass wir die Zeit haben jetzt, um uns Gedanken zu machen über ein Stück weit auch die ganz großen Fragen. Du siehst, wie komplex das alles ist, wie schwierig das auch vielleicht für uns ist, das nachzuvollziehen, das mitzudenken. Ich bitte dich darum, dass du für jeden und jede da einfach Momente, Gedanken aufmachst, die uns helfen, die uns tatsächlich auch gut tun, die uns weiterbringen und wo du so in unsere Gedanken, in unser Leben sprichst. Amen. Ja, wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie, die wir letzte Woche begonnen haben, die aber eigentlich ja nur eine Fortsetzung ist einer Predigtserie, die wir zu Beginn des Jahres gestartet hatten, eine Predigtserie durch das Buch der Offenbarung. Und ich habe letzte Woche bereits gesagt, mir ist dieser Einstieg in diese Predigtserie einigermaßen hart gefallen. Ja, es ist irgendwie schwer, sich so ein bisschen wieder reinzudenken in diese Texte, in diese Textgattung, die wir hier vor uns haben. Ja, das ist ja ein sehr besonderer Text, das ist ein apokalyptischer Text, würde man sagen. Das heißt, das sind Texte, die jetzt nicht so einfach zugänglich sind, die man nicht einfach so wörtlich lesen kann, sondern die eigentlich viel mit Symbolik arbeiten, mit Bildern arbeiten, die so ein Kunstwerk sind, dass man so ein bisschen auf sich wirken lassen muss und wo so die Bedeutung quasi auch viel irgendwie dann in diesem Bild steckt. Es ist mir schwer gefallen und vielleicht auch euch jetzt diesen Text zu lesen und so ein bisschen davon erschlagen zu sein. Gleichzeitig muss ich sagen, behandelt dieser Text ja extrem spannende Themen. Ja, extrem spannende Themen, gerade in diesen letzten Kapiteln, wo jetzt so eine Art Zukunftsvision entworfen wird, könnte man sagen, wo so ein Bild vom Ende der Zeit entworfen wird. Es geht jetzt hier um die ganz großen Fragen. Ja, es geht um Himmel, es geht um Hölle, es geht um den Feuersee, es geht um das Weltgericht. Das hat schon einen gewissen Reiz, oder nicht? Also diese Szene, die uns da vor Augen gemalt wird, ja, die das Weltgericht, die Toten stehen alle auf, egal wo, wie sie gestorben sind. Sie kommen von überall her und dann werden irgendwelche Bücher aufgemacht, die Taten von allen Menschen werden irgendwie so aufgeführt und dann gibt es ein Urteil. Ja, und dann gibt es diesen Feuersee und es gibt aber vor allem auch einen neuen Himmel und eine neue Erde und dieses große Versprechen, es wird jetzt kein Leid mehr sein, kein Tod mehr sein, keine Tränen mehr sein. Das ist schon ein ganz großes Kino, oder nicht? Das ist so richtig Apokalypse pur. Auf der anderen Seite haben wir als heutige Leserinnen und Leser wahrscheinlich so einige Probleme mit diesem Text. Also ich zumindest hänge mich sehr schnell an diesem Feuersee auf, an der Selektion, die hier irgendwie vorgenommen wird. Auch diese Vorstellung von einer Hölle, in der jetzt Menschen ewig gequält werden, weil sie nicht das Richtige geglaubt haben oder weil sie Fehler gemacht haben. Das klingt auch sehr absurd für uns heute. Das klingt irgendwie problematisch, das klingt nach Mittelalter, wo ja genau mit diesem Feuersee ganz viel Geld verdient wurde, Menschen kontrolliert und gefügig gemacht wurden. Und deshalb will ich mich gerne heute auf diesen Aspekt konzentrieren, bevor Joe nächste Woche die schöne Aufgabe hat, über den Himmel zu predigen. Ich will mich heute gerne auf dieses Weltgericht konzentrieren und diese Art von Hölle, die uns hier irgendwie beschrieben wird. Und ich werde das machen nicht nur anhand dieses Textes, weil der ist zugegebenermaßen ein bisschen dünn. Der baut auf so einige andere Texte aus der Bibel auf. Das heißt, ich werde irgendwie noch so ein paar Texte mit dazu nehmen. Und ich sage gleich dazu, ich habe in gewisser Weise auch mehr Fragen als Antworten. Ja, das ist ein riesiges, ein komplexes Thema. Deswegen werde ich gar nicht versuchen, das alles irgendwie erklären zu wollen. Das kann ich auch gar nicht. Aber ich habe irgendwie so 4 Puzzleteile, mit denen wir arbeiten können, glaube ich. 4 Puzzleteile, 4 Thesen zu diesem Thema Weltgericht und Hölle, der für mich zumindest so irgendwie hilfreich waren, um das Ganze mal so ein bisschen greifbar zu machen. Und vielleicht ist das auch einfach ein guter Anstoß für euch, selbst euch reinzudenken, was glaubt ihr da eigentlich, selbst vielleicht auch nochmal so einen Zugang zu diesen Texten zu finden. Das habe ich heute vor. Das heißt, es ist nicht unbedingt so die klassische Predigt, es ist vielleicht ein bisschen mehr theologischer Vortrag, aber das kann ja auch mal ganz interessant sein. 4 Thesen. These 1. Meine erste These lautet ganz simpel, wir finden die Idee eines Weltgerichts vielleicht ein bisschen blöd, aber eigentlich wollen wir als Menschen sowas unbedingt. Wir finden die Idee eines Weltgerichts vielleicht blöd, aber eigentlich wollen wir als Menschen so etwas unbedingt. Und darauf will ich eigentlich gar nicht mehr groß eingehen, denn darum ging es komplett in der Predigt letzte Woche. Aber ich muss es ganz kurz erwähnen, einfach weil es als erstes Puzzleteil hier hingehört. Wenn wir heute über Himmel und Hölle, über Weltgericht reden, dann sträuben wir uns, glaube ich, so ein bisschen dagegen. Wir finden das überholt, wir finden das komisch. Aber eigentlich ist die Aussage, die hier im Text gemacht wird, dass am Ende der Zeit sozusagen nochmal etwas kommt. Dass am Ende irgendwie Bücher aufgetan werden und Leute konfrontiert werden mit dem, was sie so gemacht haben. Das ist eigentlich eine extrem wichtige Hoffnung. Das ist extrem wichtig für alle Menschen, die unter der Willkür und der Macht von anderen Menschen gelitten haben. Oder um das umzudrehen und mit einem Satz von letzter Woche auszudrücken, für einen schwarzen Menschen in Amerika vor 300 Jahren und teilweise auch noch heute, für eine Jüdin im Dritten Reich und teilweise ja auch noch heute, für eine Frau in Hollywood und in ganz vielen anderen sozialen und beruflichen Settings vor 10 Jahren und ja eigentlich auch noch heute, ist diese Idee, die wir da so schön finden, nämlich dass Menschen uns unterdrücken können, uns vergewaltigen können, uns benutzen können, einfach weil sie es können, weil sie die Machtposition dazu haben. Und dass das nie wieder zur Sprache kommen wird, dass das nie Konsequenzen für diese Menschen haben wird, dass da am Ende einfach gar nichts kommt, deren Leben ist dann einfach vorbei, sind damit davongekommen, oder dass Gott dann auch einfach milde lächelnd alle begrüßen und willkommen heißen wird. Diese Idee ist für diese Menschen damals und auch heute eigentlich unvorstellbar. Und zu Recht. Und zu Recht. Ja. Anders gesagt, wo wir so heute die Stirn in Falten legen und das ein bisschen mittelalterlich finden mit diesen ewigen Konsequenzen und so, das zeigt eigentlich nur, wie gut es uns geht. Das zeigt eigentlich nur, dass wir das Böse dieser Welt und das Böse, was Menschen einander antun, halt vielleicht einfach noch nicht so wirklich abbekommen haben. Denn ansonsten würden wir anders denken. Für Menschen wie zum Beispiel die damaligen Adressatinnen und Adressaten dieses Textes ist diese Idee, die von ihrem Staat verfolgt wurden, die der Willkür ihrer Nachbarinnen und Nachbarn ausgesetzt waren, ohne sich wirklich wehren zu können als Christinnen oder als Christen, für diese Menschen und für viele andere, die richtig Leid erlebt haben von anderen Menschen, ist diese Idee eines finalen Gerichtes, einer Gerechtigkeit, die dann kommt, eine gute Botschaft, eine extrem wichtige Hoffnung. Und wie gesagt, wenn ihr dem ein bisschen mehr nachgehen wollt, dann könnt ihr gerne euch die Predigt von letzter Woche nochmal nachhören. Da ging es ganz ausführlich um das. Ich mache einfach direkt weiter mit meiner zweiten These. Dem zweiten Puzzleteil. Und zwar, meine zweite These lautet, wir finden die Idee eines Weltgerichts vielleicht blöd, aber eigentlich ist sie im biblischen Setup nur konsequent. Wir finden die Idee eines Weltgerichts vielleicht blöd, aber eigentlich ist sie im biblischen Setup nur konsequent. Und auch das haben wir letzte Woche schon so ein bisschen angerissen, das heißt, ich mache das auch ganz kurz. Aber wenn man sich mal so die biblische Idee anschaut, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie er den Menschen geschaffen hat, dann ist es eigentlich nur konsequent, dass da am Ende nochmal was kommt. Denn auf diese Art und Weise sind wir als Menschen laut der Bibel geschaffen. Ja, also wir hatten das letzte Woche, dass Gott laut des Schöpfungsberichtes dem Menschen eine Sonderrolle in dieser Welt gegeben hat. Ja, wir haben eine bestimmte Aufgabe, wir haben eine bestimmte Rolle, wir haben eine bestimmte Verantwortung. Wir sollen füreinander und für diese Welt sorgen. Das ist das, was Gott uns als Auftrag gegeben hat. Und damit kommt im biblischen Denken eine gewisse Macht sozusagen. Ja, als Menschen haben wir gewisse Macht. Unsere Handlungen, die können ganz schön weitreichende Konsequenzen haben. Als Menschen können wir lieben und Leben fördern. Als Menschen können wir hassen und Leben zerstören. Unser Handeln hat teilweise massive Auswirkungen auf das Leben von anderen, ob es denen gut geht oder nicht, auf das Leben der Natur, ob die überhaupt weiter existieren kann oder nicht. Wir haben Macht. Ja, wir haben Entscheidungsgewalt. Wir haben eine bestimmte Rolle in der Welt, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Aber das heißt natürlich, konsequent zu Ende gedacht, dass wenn Gott uns Verantwortung übertragen hat, dann muss er uns irgendwann auch zur Rechenschaft ziehen. Er muss uns irgendwann mal die Frage stellen, wozu hast du deine Macht denn bitte genutzt? Du hattest so viel Einfluss, du hattest so viele Möglichkeiten. Was hast du eigentlich damit angestellt? Ja. Und die Beantwortung dieser Frage muss ein Stück weit auch Konsequenzen haben. Weil sonst ist das ganze Ding total inkonsequent und auch merkwürdig. Ja, das hat ein bisschen was mit Würde zu tun, würde ich sagen. Ja, Gott gibt uns die Verantwortung, er lässt uns Entscheidungen treffen, die nimmt er ernst, die respektiert er. Er behandelt uns als mündige Wesen sozusagen. Aber dann, wenn wir mündig sein wollen, muss unser Handeln auch Konsequenzen haben. Ansonsten sind wir nicht mündig, sondern halt, ja, im Zweifelsfall haben wir es falsch gemacht, ist dann kein Problem, alles weg. Ja, das ist keine Mündigkeit, das ist keine Würde. Das heißt, dass da so ein Weltgericht kommt. Das ist eigentlich nur fair. Das ist eigentlich nur logisch. Die Rolle haben wir als Menschen bekommen, wir haben diese Verantwortung, also wird die irgendwann nochmal zur Sprache gebracht. Das ist meine zweite These. Wir finden die Idee des Weltgerichts vielleicht blöd, aber eigentlich ist sie im biblischen Setup total konsequent. Was mich zu meiner dritten These bringt. Meine dritte These lautet, die Hölle funktioniert wahrscheinlich anders, als wir denken. Die Hölle funktioniert wahrscheinlich anders, als wir denken. Und an der Stelle wird es jetzt ein bisschen steiler. Ja, also bis jetzt war es ja alles so, ja, ja, klar, kein Problem. Aber jetzt machen wir es ein bisschen interessanter. Und zwar glaube ich tatsächlich, dass das Weltgericht ein bisschen anders aussieht, als wir uns das vorstellen. Wenn wir uns so die verschiedenen Texte in der Bibel dazu mal anschauen, dann habe ich ganz stark den Eindruck, dass es in dieser letzten Szene sozusagen nicht darum geht, dass Gott sich jetzt die einzelnen Menschen nochmal vorknöpft, ja, komm mal vorbei, und dann stehst du dich mal vor mir hin, und jetzt ist der Tag der Rache gekommen, ja, jetzt darf ich dich endlich in die Hölle werfen. Gott beschließt also, du wirst jetzt gequält, eine Ewigkeit lang, ja, und dann sagt er noch einen lateinischen Satz dazu, und dann fallen wir in die Hölle, und er quält uns sein Leben lang immer, wir hören immer so ein bisschen, ja, so Gott freut sich immer nochmal, wie sehr er uns quälen darf. Sondern, ich glaube, das ist überhaupt nicht das, was die Bibel beschreibt, sondern, in vielen Texten, die wir zu den Themen haben, und ein Stück weit auch hier, geht es um was anderes, glaube ich. Es geht darum, dass am Ende der Zeit die Taten, die wir so als Menschen gemacht haben, angeschaut werden. Der Weg, den wir sozusagen mit unseren Taten eingeschlagen haben. Und dementsprechend, entsprechend dieses Weges, landen Leute am Ende in der Hölle. Es ist aber nicht klar, ob das jetzt eine Bestrafung von Gott ist oder nicht eigentlich nur die Konsequenz, die letzte Konsequenz des Weges, den Sie oder wir eingeschlagen haben. Es ist nicht so klar, ob es eine Bestrafung von Gott ist oder nicht einfach nur die letzte Konsequenz des Weges, den wir eingeschlagen haben. Und ich will das gerne an einem Beispiel festmachen, an einem biblischen Text, einem Text aus der Bergpredigt. In diesem Text spricht Jesus über Sexualität. Und er spricht darum, wie wir irgendwie damit umgehen sollen. Im Kontext geht es irgendwie um Ehebruch. Und Jesus warnt dann in diesem Text die Zuhörer dann davor, dass sie Menschen mit so einem, man könnte sagen, mit so einem sexuell besitzergreifenden Blick anschauen. Ja, das heißt, er warnt uns davor, dass wir Menschen so auf ihre sexuelle Reize reduzieren, dass wir Menschen zu so Objekten machen, die wir einfach jetzt brauchen für unsere Befriedigung, weil wir finden sie so geil. Ich muss jetzt einfach Sex mit dir haben, ob du willst oder nicht. Das heißt, man könnte sagen, Jesus warnt vor einer Einstellung zum Thema Sexualität und Beziehungen, die Eva Illouz mal beschrieben hat als die Kapitalisierung der Sexualität. Ja, es geht quasi nicht mehr um den Menschen, den ich da gegenüber habe oder die, ja, in meiner Sexualität oder in der Beziehung, die ich habe, sondern es geht eigentlich darum, was ist das beste Angebot auf dem Markt gerade? Ja, wer bietet mir am meisten und kriege ich eigentlich genug raus aus dem, was ich so lebe und sind meine Beziehungen immer erfüllend für mich oder nicht? Ja, so die Art und Weise, wo man so die potenziellen Partner immer so durchgeht wie im Katalog. Ja, will ich nicht, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, alles blöd. Ah, hier, das sieht nach einem guten Deal aus, wird mich wahrscheinlich befriedigen. Und wo man mit dem eigentlichen, tatsächlichen Partner dann so umgeht nach dem Motto, ich liebe dich, wenn es mir gut dabei geht, wenn ich mich gut dabei fühle, wenn du mir genug gibst, dann liebe ich dich auch. Die Kapitalisierung der Sexualität. Und Jesus sagt das dann, er warnt sozusagen und macht dann weiter mit einem sehr interessanten Satz. Er sagt nämlich dann, dass wenn unsere Augen uns jetzt dazu bringen, so auf andere Menschen zu schauen, ja, wenn unsere Augen uns dazu bringen, Menschen so anzuschauen, dann sollen wir sie ausreißen, weil es ist besser, wenn wir nur noch mit einem Auge oder blind leben können, als dass wir mit beiden Augen und komplett sehend in die Hölle gehen werden. Das ist so sein Statement. Schaut Leute nicht mit diesem Blick an, weil dann sonst landet ihr quasi in der Hölle. Jetzt ist an dieser Aussage, die Jesus macht, sind zwei Dinge interessant. Das erste ist, dass das Wort, das er für Hölle hier verwendet oder das bei uns als Hölle übersetzt wird, das ist eigentlich das Wort Gehenna, was erstmal eigentlich nur der Name der Müllhalde in Jerusalem war. Ja, also der Ort, wo der ganze Müll raus aus der Stadt gebracht wurde, ein furchtbarer Ort. Es hat gestunken ohne Ende. Es war völlig einsam, Wasteland, ja, furchtbares Ding, aber es war ein konkreter Ort, den Jesus hier beschreibt. Und zweitens sagt Jesus interessanterweise ja nicht, wenn du das machst, dann werde ich dich in die Hölle werfen, du Arsch. Sondern er sagt, wenn du das machst, dann wirst du irgendwann auf der Müllhalde landen. Ja, da führt dich dieser Weg hin. Das ist die letzte Konsequenz deines Handelns sozusagen. Wenn du andere Menschen immer nur zu Objekten deiner Lust reduzierst, dann wirst du irgendwann völlig einsam enden. Ja, du wirst unfähig sein, echte Beziehungen aufzubauen, auch wenn du vielleicht ganz viel Sex haben wirst dabei. Aber du wirst einsamer sein am Ende als je zuvor. Anders gesagt, ich glaube, die Warnung, die er hier ausspricht, ist vor allem die Warnung, pass auf, denn deine Taten, die setzen dich auf einen Weg. Die machen was mit dir. Du wirst Stück für Stück geformt von dem Ding, dem du da hinterherläufst. Läufst du Sex hinterher, wirst du zu einer Getriebenen, die irgendwann unfähig ist zu einer echten menschlichen Verbindung, weil du immer dem Ding nachhechelst und dabei alles kaputt geht. Läufst du Geld hinterher, wirst du irgendwann zu einem gierigen Sack, dem der eigene Kontostand mehr bedeutet als die eigene Frau, die eigenen Kinder. Läufst du Macht hinterher, wirst du irgendwann zu einer Master-Manipuliererin, für die alle Menschen nur noch Figuren auf dem Schachbrett sind, aber die totalen Argwohn hat, immer Angst hat, auch manipuliert zu werden und damit niemanden mehr an sich ranlässt. Was immer es ist, dem du da hinterherläufst, es prägt dich. Es prägt deinen Charakter. Es entscheidet immer mehr, wer du bist, wer du im Kern so bist. Und angenommen, es gibt jetzt eine Ewigkeit, dann wirst du dort immer noch du sein. Und mit dir selbst zu leben und diese Einsamkeit, die du dir gebaut hast, auszuhalten, das ist dann vielleicht tatsächlich die Hölle. C.S. Lewis, ein britischer Literaturprofessor, hat zu diesem Gedanken ein fantastisches Buch geschrieben, das mir sehr geholfen hat, diesen Gedanken ein bisschen besser greifen zu können. Das Buch heißt The Great Divorce, auf Deutsch Die große Scheidung. Und er erzählt darin von einem Szenario, dass jetzt also quasi die Ewigkeit angebrochen ist, Himmel und Hölle existieren sozusagen. Und das Interessante ist jetzt, dass es einen Bus gibt, der jeden Tag von der Hölle in den Himmel fährt. Ja, also Leute haben sozusagen immer die Möglichkeit, in diesen Bus zu steigen und dann von der Hölle in den Himmel zu fahren. Und das machen sie natürlich dann alle auch. Ja, sie wollen sich hier mal angucken, wie das so ist da oben. Und dort treffen sie dann auf Menschen, die ihnen auch so ein bisschen erzählen, wie es im Himmel so ist, die sie einladen, doch hier zu bleiben. Ja, sie dürften total gerne bleiben hier, das Leben genießen mit den anderen, mit Gott. Aber je mehr die Leute aus der Hölle mitkriegen, wie der Himmel so ist, desto mehr finden sie es absurd, dort irgendwie zu wohnen. Ja, sie finden es überhaupt nicht attraktiv, dort zu wohnen. Es gibt dann zum Beispiel in dieser Erzählung einen Typen, der super stolz darauf ist, wie gut er ist, ja, dass er immer ein vorbildlicher Mensch war, dass er nett war, dass er irgendwie ein guter Bürger war. Und dann ist er völlig entsetzt, als er in diesem Himmel einen Mörder trifft, der schon mal einen Menschen umgebracht hat. Und er kann sich dann überhaupt nicht vorstellen, neben so einem Menschen zu wohnen. Das ist ja absurd, mit dem will ich nichts zu tun haben, ich bin doch viel besser als der. Und zack, steigt er wieder in den Bus und fährt in die Hölle. Oder es gibt eine andere Person, die also sich das ein bisschen anschaut und dann irgendwann völlig angewidert ist davon, dass keiner Besitz hat im Himmel. Ja, keiner hat irgendwas, was bei ihm zu Hause rumliegt. Und sie findet das dann so abstoßend und widerlich, die Idee, nichts mehr, alles mit allen zu teilen, dass sie einfach sagt, zack, nee, also das ist mir zu blöd, ich fahre direkt wieder in die Hölle. Das heißt, in dieser Erzählung hätten die Menschen die Möglichkeit zu wechseln, aber sie wollen das gar nicht. Sie wollen diese Unperfekte, die Freude am Unperfekten, diese Liebe, diese Vergebung, das gemeinsame Leben gar nicht, sondern sie fahren lieber zurück in die Hölle, wo sie alle in ihren Villen wohnen. Ja, jeder für sich, jeder hat so eine eigene Villa und wohnt da völlig allein und es muss eigentlich keinen Menschen sehen. Und C.S. Lewis beschreibt das dann ganz interessant. Er beschreibt diese Menschen als Schattenwesen sozusagen. Das heißt, sie sind eigentlich nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie sind eigentlich nur noch ein Schatten von dem, was einen Menschen ausmacht, weil sie diesen Weg gegangen sind, wo es immer nur darum ging, was ist für mich gut, was will ich, was brauche ich, wo geht's um mich? Und dabei alles Menschliche verloren haben. Sie haben alles Menschliche verloren. Statt Vergebung haben sie immer Bitterkeit gewählt. Statt Zuspruch anzunehmen, haben sie immer Selbstmitleid gewählt. Statt Versöhnung anzunehmen, bleiben sie lieber selbstgerecht und ziehen harte Grenzen. Und wählen damit sozusagen am Ende die absolute Einsamkeit. Einsamkeit als das große Stichwort der Beschreibung der Hölle. Und es gibt dann irgendwann in diesem Buch eine Szene, wo ein Mensch aus dem Himmel dem Erzähler der Geschichte folgenden Satz sagt. Er sagt, jeder, der möchte, kommt hier, das heißt in den Himmel rein. Sei darum unbesorgt. Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Keine Seele, die ernstlich und inständig nach Freude verlangt, wird sie verfehlen. Die, welche suchen, werden finden, und denen, die klopfen, wird aufgetan. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von der biblischen Vorstellung, dass es diese Dinge gibt, denen wir nachrennen, weil sie hoffen, dass sie unser Herz erfüllen. Aber wenn das nicht Gott und seine Liebe ist, die uns immer wieder öffnet, auch für andere, dann machen uns diese Dinge zutiefst einsam. Und wir kommen vielleicht tatsächlich dahin, dass wir Einsamkeit am Ende bevorzugen. Eine Entscheidung, die Gott respektiert. Und das ist dann so wie der Feuersee. Ja, eine quälende Einsamkeit, die wir aber trotzdem vielleicht sogar besser finden. Das bringt mich zu meiner letzten These. Himmel und Hölle heißt, dass Gott uns mehr liebt, als wir denken. Himmel und Hölle heißt, dass Gott uns und unsere Welt mehr liebt, als wir denken. Ich glaube, das ist sozusagen eigentlich das letzte Anliegen von dieser ganzen Sache. Und das ist ein bisschen ein Umdenken, ja, weil ich weiß, wir, mir inklusive, wir lesen diese Texte sehr individualistisch. Wir lesen das irgendwie Weltgericht, Himmel, Hölle und wir fragen uns sofort, okay, aber A, ist das fair? B, wer kommt da rein? Ja, und wer nicht? Und die Frage ist so ein bisschen, wo verbringt jetzt jeder Einzelne seine Ewigkeit? Ehrlich gesagt glaube ich aber, dass die biblischen Texte an der Frage gar nicht so Interesse haben. Das ist ein bisschen hart, aber so das einzelne Schicksal ist jetzt gar nicht so im Fokus. Sondern wenn wir eigentlich jetzt die Bibel so im Gesamtzusammenhang lesen, im Blick auf dieses Thema, dann liegt der Fokus wo ganz anders. Der Fokus von Himmel und Hölle liegt sozusagen am Ende in der Bibel darauf, dass Gott die Welt liebt, dass Gott diese Menschen liebt und dass er es damit einfach viel, viel ernster meint, als wir das oft denken. Und damit meine ich ganz einfach Folgendes. Was ich gerade beschrieben habe, das hat natürlich eine zweite Seite. Ja, es ist ja nicht nur so, dass wenn ich Menschen nur noch als Lustobjekte behandle, dass dann ich vor die Hunde gehe, sondern es ist natürlich auch so, dass ich damit ganz viel Schaden anrichten werde. Ich werde ganz viel Leid erzeugen. Ich werde Menschen benutzen, ich werde sie entwürdigen, ich werde ihnen vielleicht Dinge mit ihnen machen, die sie ein Leben lang nicht mehr vergessen können. Und wenn ich mich in meinem Stolz verliere, wie wichtig ich doch bin und dass es eigentlich in diesem Leben und auf der Welt um mich gehen sollte, dann werde ich nicht nur darunter leiden und mich völlig in mich selbst eindrehen, irgendwann gar nichts mehr anders sehen können als nur noch ich, sondern ich werde damit natürlich auch ganz viel kaputt machen. Ich werde mich über andere erheben. Ich werde andere niedermachen müssen. Ich werde auch die Schöpfung, unsere Natur eiskalt ausbeuten für das, was ich brauche, weil es geht ja schließlich um mich. Anders gesagt, es ist ja nicht nur so, dass das, was da so in uns wächst, die Hölle für uns ist, sondern es ist ja auch so, dass das, was da in uns wächst, die Hölle für andere bedeutet. Ja, Hölle ist in gewisser Weise eine Realität, die jetzt schon vorhanden ist. Etwas, was nicht Gott geschaffen hat, sondern etwas, das wir geschaffen haben. Etwas, das wir aufeinander loslassen. Mit unserer Unzufriedenheit, mit unserem Stolz und was uns alles sonst noch so antreibt. Und der Punkt der biblischen Texte ist jetzt ganz einfach, dass Gott es nicht akzeptieren wird, dass diese Welt von der Hölle übernommen wird. Gott wird es nicht akzeptieren, dass diese Welt und auch seine Menschen von der Hölle übernommen wird. Dazu liebt er uns viel zu sehr. Dazu liebt er auch diese Welt viel zu sehr und deswegen wird er sie eines Tages aus dieser Welt schaffen. Und genau das ist sozusagen jetzt am Schluss der Bibel auch die große Perspektive. Ja, die große Hoffnung, die hier aufgezeichnet wird. Es geht nicht darum, wen Gott jetzt genau in die Hölle wirft, sondern es geht darum, dass am Schluss eine finale Realität existieren wird, wo Gott alles, was diese Welt zerstört, alles, was die Menschen zerstört, in den Feuersee wirft. Ja, wortwörtlich aus der Welt räumt. Darum geht's. Es geht nicht darum, wer jetzt genau in die Hölle geht, sondern es geht darum, dass Gott alles, was seine Welt zerstört, in den Feuersee wirft, aus seiner Welt räumt. Darum geht's eigentlich. Es geht darum, dass Gott einen neuen Anfang setzen wird, ohne das Böse. Das ist die große Perspektive. Anders gesagt, Gott liebt die Welt und uns Menschen viel mehr, als wir denken. Und er hasst das Leid, das wir erleben und das wir uns gegenseitig antun, noch viel mehr, als wir denken. Und die Hoffnung dieses Textes und der ganzen Bibel insgesamt ist, dass er damit aufräumen wird. Er wird die Welt von dem Bösen befreien. Jetzt ist das natürlich ein zweischneidiges Schwert. Weil klar, auf der einen Seite ist das cool, ja, Gott wird die Welt vom Bösen befreien, es wird tatsächlich eine Realität kommen, wo kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, kein Tod mehr sein wird, aber gleichzeitig ist das natürlich nicht so geil, denn wer von uns ist da noch dabei, bitte? Ja. Wer von uns ist da noch dabei? Und ich finde das auch interessant hier im Text, ne, ist ja diese Nuance auch mit vorhanden. Es werden, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, es werden alle Menschen nach ihren Taten beurteilt, in diesen Büchern, wie auch immer, aber keiner scheint zu bestehen. Ja, alle werden quasi im Feuersee landen, weil sie den Feuersee verdient haben. Es gibt dann aber doch einen Weg, wie man nicht in diesem Feuersee landet. Und das ist das Buch des Lebens. Der Text in dieser Bildsprache verkündet, wer jetzt in diesem Buch des Lebens eingetragen ist, der muss nicht in den Feuersee. Warum? Warum? Naja, man könnte sagen, die Menschen, die in diesem Buch eingetragen sind, und es könnten alle sein, die müssen nicht in den Feuersee, weil bereits jemand für sie im Feuersee war. Sie müssen nicht in den Feuersee, weil bereits jemand für sie im Feuersee war. Am Kreuz schreit Jesus: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann stirbt er und erlebt völlige Einsamkeit. Völlige Einsamkeit. Ohne Menschen, ohne Gott. Ein Ort der unglaublichen Qual. Ein Ort, den er nicht verdient hätte. Er hat tatsächlich fürsorgliche Liebe gelebt. Ein Ort, an dem wir aber eigentlich landen würden. Müssten, wie auch immer. Jesus geht für uns durch die Hölle, sozusagen. Jesus war im Feuersee für uns, sozusagen. Er hat die Konsequenzen unseres Handelns bereits getragen. Am Kreuz haben wir ein super Beispiel dafür, wie dieser Feuersee aussieht. Das heißt, die Leute in diesem Buch des Lebens, das sind nicht Leute, die einfach genug richtig gemacht haben. Ja, die sich immer angestrengt haben, gute Menschen waren und damit gut genug sind für Gottes neue Welt. Sondern es sind Menschen, die bitterlich erkannt haben, dass sie nicht gut genug sind für Gottes neue Welt. Es sind Menschen, die erkannt haben, dass sie nicht gut genug sind für Gottes neue Welt. Wenn wir einen Ort wollen, an dem kein Leid ist, kein Geschrei ist, keine Tränen ist von dem, was wir uns da gegenseitig antun, dann kann ich da nicht dabei sein. Dann kann ich da nicht dabei sein, weil mit meinen Höllentendenzen löse ich oft genug genau das bei mir selbst und bei anderen aus. Aber dank Jesus ist Vergebung möglich. Dank Jesus ist ein neuer Anfang möglich. Und das bezieht sich, wie alle Texte in der Offenbarung, nicht nur auf irgendeine zukünftige Realität. Ich glaube, das bezieht sich auf heute. Herr Jesus hat der Hölle auf Erden den Kampf angesagt, und zwar schon jetzt und hier. Schon hier und heute ist sein Ziel, die Funken der Hölle immer wieder aus unserem Herz rauszuoperieren, sozusagen. Immer wieder diese Dynamiken aus uns rauszuholen, wo wir trennend wirken, wo wir uns selbst in Einsamkeit treiben, wo wir die Welt und andere kaputt machen. Ja, schon jetzt ist es sein Ansatz, diesen Funken der Hölle immer wieder aus uns rauszuholen. Um das in einem Bild zu sagen, ich glaube, das, was Jesus tut, ist, er ist wie so ein Chirurg, der so eine tödliche Krankheit aus uns rausschneidet. Er sagt, das muss entfernt werden, ich nehme das bei dir raus, und sich dabei selbst ansteckt und stirbt. Wir leben, er nimmt das Ding aus uns raus und er stirbt. Ich will gerne einen letzten Gedanken anfügen, einfach weil das eine Frage ist, die mich interessiert. Was ist mit denen, die das nicht erkennen wollen? Was ist mit den Menschen, die sich von Jesus nicht auf diesen neuen Weg setzen lassen wollen? Die immer und weiter Vergeltung wählen statt Vergebung. Den Stolz und die Selbstgerechtigkeit statt des Eingeständnisses. Das ist die Frage, die wir haben, die zumindest ich habe. Und ich muss sagen, der Text ist da extrem vage eigentlich. Ja, also es gibt jetzt hier tatsächlich in Kapitel 20 den Tod, den Teufel, alle Menschen, die nicht im Buch des Lebens stehen, die werden in den Feuersee geworfen. Aber interessanterweise kommt dann in Kapitel 21 der neue Himmel, die neue Erde, es kommt diese Stadt, die Hütte Gottes bei den Menschen, ja, das kommt zusammen. Und dann gibt es interessanterweise aber außerhalb dieser Stadt, außerhalb der neuen Schöpfung, die Gott schafft, wieder einen Ort, wo Menschen leben. Es gibt sozusagen einen Ort außerhalb dieser neuen Schöpfung, die Gott macht, wo auch Leben existiert. Das heißt, man könnte sagen, die Vision, die hier gezeichnet wird, wie das ein Theologe dann formuliert hat, ich glaube, sie lautet folgendermaßen, dass Gott ganz am Ende einen Ort schaffen wird, an dem das Böse existieren kann, aber eben nicht mehr in seiner Schöpfung. Gott würdigt die Entscheidung von Menschen, nicht für ihn und mit ihm nach seiner Vision zu leben, sondern weiterhin nur für sich selbst. Er schafft einen Raum, wo das passieren kann, wo Menschen das leben können mit allen Konsequenzen, die diese Entscheidung mit sich bringt. Aber er wird nicht erlauben, dass das Böse seine Schöpfung weiterhin kaputt machen wird. Er wird nicht erlauben, dass das Böse seine Schöpfung weiterhin kaputt machen wird. Ich weiß, das sind riesige Gedanken. Ich weiß, es bleiben viele Fragen offen. Ich hoffe, diese Gedanken können euch trotzdem helfen, das bisschen weiterzudenken. Ich will gerne enden, indem ich nochmal betonen will, der Fokus der Bibel liegt nicht darauf, wer in die Hölle geht und wer nicht. Der Fokus liegt darauf, dass Gott uns liebt. Dass Gott uns liebt und dass wir eingeladen sind. Eingeladen sind, nicht unseren Höllentendenzen nachzugehen, sondern eingeladen sind, zu erkennen, was unsere Höllentendenzen sind, uns vergeben zu lassen und mit ihm schon jetzt ein Stück dieser neuen Welt auszuleben. Das ist, glaube ich, der Kern der ganzen Sache. Amen.